am Ende ging es irgendwie mal rauf und das ist ja, wie Wirtschaft funktioniert. Für alle Leute, die irgendwie 30 Jahre, 40 Jahre Anlagehorizont haben, ein Traum. Hm. Ein Traum. Als ich angefangen habe, gab es noch nicht mehr ETFs. 7, 8, 9% ist, wenn das eben über Jahre hinweg auch passiert, ist das sensationell gut.
Alright, ich bin hier auf dem Anlegertag in Düsseldorf mit Thomas von der Börse Düsseldorf und auch von Börsenbunch.tv. Unbedingt mal vorbeischauen. Wie sieht denn so ein Alltag an der Börse in Düsseldorf aus?
Wahrscheinlich viel unspektakulärer, als man sich das irgendwie vorstellt, weil die Zeiten, wo wir noch Börsenparkett hatten, Zurufhandel hatten und so weiter, ist jetzt fast ziemlich genau im August, war es 25 Jahre her. Mhm. Da ist der Handelssaal geschlossen worden. Seitdem haben wir computergestützten Handel, der aber eben nicht mehr darin besteht, dass die Leute vor Ort zusammenkommen und eben auf Zuruf von mir an dich und so weiter heiß gehandelt wird. Also das heißt, das Geschäft ist wesentlich ruhiger geworden, ist auch dezentraler geworden. Also unsere Market Maker bzw. Makler sitzen beispielsweise im Bürotürmen in Frankfurt auch, also sind gar nicht mehr in Düsseldorf vor Ort, weil Börse insgesamt natürlich digital geworden ist und von den Handelszeiten länger geworden ist, von den Titeln unendlich groß geworden ist. Also ist mit den alten Zeiten nicht zu vergleichen, aber in Hollywood-Filmen kommt es natürlich immer gut rüber.
Ja, natürlich. Du hast mir vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass du zur Corona-Zeit ungefähr den YouTube-Kanal Börsenbunch.tv auch gegründet hast. Was macht ihr denn da?
Ja, also ganz lustige Runde eigentlich. Wir sind da zu dritt, kommen bald auf 100 Jahre Börsenerfahrung. Irgendwie mit dem Jay aus Dortmund, dem Tino aus Dresden und Thomas aus Düsseldorf. Also 3Ds haben wir nochmal dabei. Und wir sprechen über die Börse. Wir sprechen über Anlegerpsychologie, was das eben mit einem macht gerade, wenn so die Tech-Märkte, ne, kennen wir jetzt alle Magnificent Seven und so weiter, wenn die hochgehen. Was man aber beachten sollte, wenn man auch schon eben ein paar Jahre länger dabei ist, welche Fehler man vielleicht vermeiden sollte, weil das Geld wird in der Regel schneller verdient und ich sage immer, mehr Wert auf die Defense liegen. Also auch nach Warnsignalen schauen und kritisch bleiben, ohne jetzt Crash-Prophet zu werden. Ja. Das ist nicht unser Metier, wir sind da durchaus optimistisch. Ja, dann nehmen wir uns verschiedenste Themen vor, die halt aktuell so passieren. Bisschen USA-lastig vielleicht, aber da sind die Börsen-Stories auch manchmal spannender als hier in Deutschland.
Das stimmt, ja. Und ich finde auch gerade im Austausch zwischen Erfahrung und den Jungen entsteht was ganz Besonderes, was weder zwischen der jungen Generation unter sich noch den erfahrenen Hasen irgendwie entstehen kann, weil zwei verschiedene Blickwinkel zusammentreffen, ne?
Absolut. Also ich mache da jetzt seit 30 Jahren irgendwie ist es her, dass ich meine erste Aktie halt hatte und mache das seit über 25 Jahren beruflich und es ist nie langweilig geworden. Ja. Und sowas wie Meme-Stocks, dieser Hype damals mit GameStop und was dann noch alles mit da gehandelt worden ist und sowas, das kannte ich ja auch noch nicht. Ich habe schon den einen oder anderen Crash auch überstanden. Ja. Aber dass es solche Hypes gibt, dass sich so Trends verselbstständigen, dass wir Marktkapitalisierungen sehen, eben bei so einer Nvidia mit über 4 Billionen Dollar Marktwert und sowas, das habe ich alles irgendwie auch noch nicht erlebt. Deshalb bleibt das spannend. Und naja, das ein oder andere Muster kommt vielleicht aus der Vergangenheit, aber man lernt auch immer wieder was Neues. Krypto ist so ein Thema, da bin ich vollkommen blank, weil ich eher so alte Schule bin. Finde das aber faszinierend, wie sich Leute da reinarbeiten und da natürlich irgendwie auch große Chancen sehen und das versuchen auch systematisch zum Erfolg zu bringen und nicht nur Glücksrittertum zu betreiben.
Ja, an der Stelle vielleicht ganz interessant, du warst vor dem Dotcom-Crash schon als Investor an der Börse, richtig?
Genau, genau.
Was sind da vielleicht für Learnings gewesen, die du jetzt erfahren hast? Ich meine, da ging es 3 Jahre runter. Das kennen wir junge Anleger ja gar nicht mehr.
Also erstmal ging es ja nur drauf. Das war ja die spannendere Zeit irgendwie. Ne? Also 1996, Deutsche Telekom, Börsengang, Volksaktie, wie es damals dann hieß, mit großer Fernsehwerbung begleitet. Und da haben wahnsinnig viele Leute sich auch die Finger dran verbrannt, weil sie irgendwie alles auch auf ein Pferd gesetzt haben. Also ganz blöde Regel, ne? Nie alle Eier in einen Korb legen, sagt man an der Börse, streuen. Viele Leute haben irgendwie ganz viel Geld in Telekom gemacht und waren beim ersten Börsengang, beim zweiten, bei der dritten Kapitalerhöhung haben sie es dann auch gemacht und dann sind sie auf die Nase gefallen, als die Telekom von 101 dann massiv abgestürzt ist. Und naja, aktuell sehen wir Kurse leicht über 30 halt. Da ist doch zu dem alten, Börsianer sprechen ja gerne vom Allzeithoch, also dem Rekordhoch aus 2000, ist noch eine weite Strecke. Ja. Also ich bin dabei geblieben, weil ich die Phase spannend fand. man konnte fast blind alles zeichnen, was neu an die Börse kam und war im Gewinn. Aber die Phase danach, darauf hast du ja angesprochen, die war echt dunkel. Mhm. Weil bisher kennen wir in den letzten Jahren eigentlich nur kurze Rückgänge, mhm. die dann immer wieder unter dem Stichwort Buy the Dip wieder hochgekauft werden.
Ja.
Aber in einem Markt drin zu sein, der eben über mehrere Jahre halt fällt, bis 2003 ging das halt mhm. weiter, das ist natürlich wirklich eine harte Probe für die, die nur auf der Sonnenseite und erfolgsverwöhnt waren. Und das wünsche ich keinem Investor, dass er in so eine Marktphase reinkommt. Aber da ist die große Hoffnung eigentlich, dass man mit breit gestreuten ETFs dann irgendwie dann trotzdem da auch rauskommt. Und deshalb ist zeitliche Perspektive für mich ein ganz wichtiges Learning. Mhm. Es gibt halt Sachen für kurzfristig, es gibt Sachen für langfristig. Und Hoffnung ist immer ganz, ganz schlecht, wenn man dann hofft, dass der gecrashte Einzelwert sich nochmal erholt. Da muss man eben auch mal die Reißleine ziehen. Ja. Und das ist unheimlich wichtig und genauso wichtig, das ist ein Learning, was ich wirklich, wo ich bestimmt 15 Jahre für gebraucht habe, die Scheu zu überwinden, in einen steigenden Kurs hinein einzusteigen. Mhm. Ne, weil manche Trends sind halt einfach auch so stark, dass sie langfristig nach oben gehen. Mhm. Und wenn man eben schon immer gesagt hat, eine Alphabet ist mir viel zu teuer oder eine Apple ist mir viel zu teuer.
Halt nie rein.
Da kommst du halt nie rein. Ja. Und das ist irgendwie, dafür habe ich sehr viel Zeit gebraucht.
Ich verstehe. Ich gehe da voll mit. Ein Ding sehe ich anders. Ich würde es mir wünschen, dass es einen Börsencrash gibt und dass sich die Phase von 2000 bis 2010 wiederholt. Für meinen Anlagehorizont wäre das natürlich super, auch wenn es mental wahrscheinlich tough wäre. Ne?
Ja, also das ist wirklich eine harte Probe für viele ja. dann. Aber ich habe auch schon mal irgendwann gesagt, einen guten Crash irgendwie noch mitnehmen
ja.
und dann irgendwie aber in der Gewissheit, die Historie bisher immer gezeigt hat, ja. dass auch diese Delle irgendwann wieder outperformt wird, wenn man sich wirklich so einen ganz langen Chart anguckt, den ja. S&P 500 beispielsweise nimmt und sich anguckt, da war diese Krise, da war der Krieg, da war die Pleite. Am Ende ging es irgendwie mal rauf und das ist ja, wie Wirtschaft funktioniert.
Ja, ja.
Und da dabei zu sein, also für alle Leute, die irgendwie 30 Jahre, 40 Jahre Anlagehorizont haben, ein Traum, hm. ein Traum. Als ich angefangen habe, gab es noch nicht mehr ETFs.
Ja, stimmt. Ja. Die Laura und ich, wir haben einen Podcast und in unserer zweiten Staffel geht es um, wie man seine ersten 10.000 Euro aufbaut. Wie wichtig ist es, dass man sich Ziele auch setzt als Privatanleger?
Ah, Ziele finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil die können natürlich schnell enttäuscht werden. Ne? Also gibt ja Leute, die dann sagen, okay, mein Ziel ist, ich will das eingesetzte Geld verdoppeln mhm. innerhalb von 2 Jahren oder sowas. Würde ich sagen,
übermütig.
Unrealistisches Ziel, ja. ne? ambitioniert, aber irgendwie unrealistisch. Weil wenn man das wirklich schaffen wollte, müsste man ein extrem hohes Risiko eingehen.
Ja.
Und das Risiko will man an der Börse eigentlich managen. Und deshalb würde ich sagen, okay, das ist dann überambitioniert. Ziele setzen ja, aber realistisch bleiben und sagen, ich bin zufrieden, wenn ich die Marktrendite habe.
Ja.
Die Marktrendite, je nachdem, auf welchen Index man irgendwie schaut, 7, 8, 9% ist, wenn das eben über Jahre hinweg auch passiert, ist das sensationell gut.
Ja, ja, ja.
Und das ist sozusagen da, wo ich rangehen sollte. Und deshalb sollte das meiste vom Investment, gerade im Vermögensaufbau, in so eine breite Streuung gehen, um zu sagen, ich nehme diese Marktrendite mit. Wenn ich dann größere Beträge vielleicht zur Verfügung habe und irgendwie so ein bisschen den Kitzel haben will, dann kann ich natürlich auch in Einzelwerte reingehen, mhm. Zu sagen, okay, da sehe ich halt gerade eine Chance und da will ich irgendwie dann ein bisschen was bewegen. Und dann kann man das dazu mischen, aber es sollte im Basisinvestment bitte, bitte, bitte immer breit gestreut und langfristig vom Anlageziel bleiben.
Richtig, ja. Die meisten Deutschen investieren ja nicht am Aktienmarkt, leider. Wenn es jemand geschafft hat zu investieren, was ist denn so ein Tipp, um dran zu bleiben, um auch schwierige Marktphasen durchzustehen?
Also der erste Punkt ist tatsächlich anfangen. Mhm. Das ist auch mein wichtigster Tipp eigentlich immer. Nicht sich in Theorie und Literatur und sonstigen selber zu sehr belasten, sondern irgendwie loslegen. Mit
ja.
überschaubaren Beträgen. Aber das der erste Schritt zu gehen, das ist irgendwie der wichtigste. Dann dranbleiben als Motivation ist vielleicht wirklich dann doch der Blick in die Vergangenheit.
Mhm.
Also diese Gewissheit irgendwie, dass in die Favoriten wechseln, ne, das wertvollste Unternehmen der Welt, diese Position, da war Apple jetzt in vielen Jahren vorne, aber das waren früher die Ölkonzerne, dann waren das irgendwie Automobilhersteller oder sonstiges. Das wechselt halt immer, das hat auch immer Trends. Und das ist der Vorteil von dem ETF, der erneuert die Champions per Marktgewichtung immer wieder selbst. Ja. Und da bin ich dann selber dabei. Da muss ich gar keine aktive Entscheidung dafür treffen, außer dranbleiben. Und dafür ist ein Sparplan einfach das Einfachste. Und sich da stoisch dran halten, ne, mit einem Betrag 50 Euro, 100 Euro jeden Monat reinzugehen, dran zu bleiben, das ist, glaube ich, die beste Motivation, die man dann haben kann. Ein bisschen Geduld muss dabei sein.
Wie sieht denn dann ein gutes Anfängerdepot aus?
Also, Start? Ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, also erstmal in den privaten Finanzen schauen, ob da alles im Blick ist. Nicht alle haben eine positive Bilanz. Also wer Schulden hat, sollte natürlich erstmal gucken, dass er seine Schulden runterkriegt und in den Griff kriegt. Ja. Aber ansonsten Liquidität aufbauen für Notfälle und dann Vermögen aufbauen, sparend. Und das ist mittlerweile in einem Produkt auch möglich, indem man eben ein ETF auf den MSCI World All Country oder eben den FTSE All World nimmt. Da hat man auch die Regionen neben USA mit Emerging Markets auch noch mit dabei, in einem Produkt zu super niedrigen laufenden Kosten. Empfiehlt einem der Bankberater wahrscheinlich nicht, aber das ist eigentlich der perfekte Einstieg, reinzugehen und dann eben entsprechend schauen, wenn da ein bisschen was zusammengekommen ist und vielleicht mit der beruflichen Karriere die Sparquote auch ein bisschen nach oben geht, dann auch zu überlegen, okay, was interessiert mich denn an Themen? Will ich in irgendeinen Bereich, weiß ich, Quantencomputer oder künstliche Intelligenz ist im Moment das Hype-Thema, will ich da reingehen oder will ich davon bewusst vielleicht die Finger lassen?
Ja. Spannend. Ein Buzzword für unsere Generation ist passives Einkommen. Ja? Jeder will passives Einkommen, ohne dafür was zu machen, möglichst viel, möglichst schnell. Eine gesunde Möglichkeit, wie man das aufbauen kann, sind Dividenden. Ja, gerade Dividendenwachstumsstrategie finde ich das sehr interessant für junge Anleger. Was sind aber vielleicht da auch mögliche Risiken, wenn man jetzt auf Dividendenrendite schaut? Vielleicht auch eine relativ hohe Dividendenrendite.
Okay, Dividendenrendite, also ich sage immer, Risiko und Rendite, das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Das eine geht immer mit dem anderen einher. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie beim Dividendentitel nur auf die Rendite schaut, das kann halt auch daran liegen, dass die Dividende gleich bleibt, der Kurs aber entsprechend abgesackt ist und auf einmal habe ich eine attraktive Dividendenrendite. Das heißt also, es ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, dass ich nachhaltig gute Gewinne, also Dividenden von dem Unternehmen auch in Zukunft bekomme. Ja. Also da sollte man nach Faktoren schauen, die irgendwie Quality entsprechend halt herausfiltern, also eine gewisse Kontinuität, Dividendensteigerungen halt auch reinnimmt. Generell muss ich aber sagen, bei Dividenden, also ich stelle mir das für mich auch ganz attraktiv vor, irgendwann das Depot umzuschichten auf Ausschüttung im Vermögensaufbau, wirklich mit dieser Langfristperspektive, wir wollen was für das Alter tun, weil gesetzliche Rente in euren Generationen, oh Gott, ich weiß nicht. Da würde ich sagen, am Anfang tatsächlich ist das gar kein Problem, wenn die Unternehmen keine Dividende ausschütten, sondern die Gewinne im Unternehmen bleiben und entsprechend halt die Bewertung, sprich der Kurs der Aktie steigt, auch darüber Alphabet ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Die zahlen mittlerweile eine Mini-Dividende auch, aber im Wesentlichen haben die früher nie ausgeschüttet oder Amazon genau das Gleiche. Ja. Und die Werte sind trotzdem gestiegen. Klar. Also insofern immer überlegen, steuerlich kann ich damit was anfangen irgendwie, weil der Zinseszinseffekt, der ist natürlich dann perfekt, wenn ich wirklich im investierten Geld drin bleibe, weil Steuer muss sein, auf die Gewinne eben die 25% plus Solidaritätszuschlag oder gegebenenfalls Kirchensteuer immer noch anfällt. Ja. Na, aber wenn ich im Produkt investiert bleibe, also nicht realisiere die Gewinne, arbeitet der Zinseszinseffekt halt für mich. Und das sollte man mitnehmen. Aber Durchhaltevermögen, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Auch in eurer Generation.
Ja, gerade für uns junge Leute. Wir wollen sofort schnell Ergebnisse und wenn es nicht da ist, schnell frustriert, kenne ich. Vielleicht abschließend da draußen, wenn jemand 10.000 Euro aufbauen will, was wäre dein Tipp? Wie schafft man es, die ersten 10.000 Euro aufzubauen?
Naja, also am Ende musst du 10.000 Euro investieren. Also sprich, per Sparplan reingehen, halt mit dem, was man entweder jetzt schon hat. Da ist der Einstieg tatsächlich nicht relevant. Also was ich so schmerzhaft lernen musste, nach dem Motto, Höchstkurse sind kein Abschreckungsmerkmal, sondern sie sind eigentlich die Bestätigung, weil was kommt nach dem Rekordhoch? Früher oder später das nächste Rekordhoch. Ja, also davon muss man sich irgendwie freimachen und insofern investieren. Alles auf einen Schlag, psychologisch irgendwie ganz, ganz schwierig, hat man Bauchschmerzen, dann macht man es in Tranchen, ob das eben über monatlich 100 Euro sind oder über vierteljährlich 2.000 Euro sind. Aber am Ende muss ich natürlich erstmal investieren. Und wenn ich natürlich 10.000 Euro investiert habe, dann kommt so langsam dann auch sichtbare, spürbare Gewinne, die einen in der Fantasie dann auch belohnen. Ah, mit dem Geld, was ich jetzt im Gewinn habe, können wir schön Urlaub machen zum Beispiel.
Ja, ja, ja. Vielleicht warten wir kurz, bis das schöne, die schöne Harley weg ist. Die
knattern so schön.
Oh, ne? Ich liebe das Geräusch.
Ja. Außer das ist irgendwie dein Nachbar, der das auf dem Garagenhof immer laufen
lässt. Selbst dann würde ich rausschauen und wäre stolz auf ihn. Nee, Spaß. Wenn die Leute sagen, Thomas, hey, ich finde dich super sympathisch, finde dich cool, wo können die Leute dich finden, Thomas?
Ja, bei Börsenbunch, ne, findet man bei YouTube in der Suche oder ansonsten natürlich irgendwie Börse Düsseldorf. Wir machen auch die Börsen in Hamburg und in Hannover, verschiedene elektronische Handelsplätze, auch Börsentag in Hamburg beispielsweise. Vielleicht sehen wir uns da schon wieder.
Vielleicht, ja.
Das ist ein sehr schöner Börsentag, den organisieren wir halt auch mit von der Börse Hamburg. Also das sind so die Möglichkeiten eigentlich, aber am regelmäßigsten wahrscheinlich auf Börsenbunch.
Super. Alle Links unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne, Thomas, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja.
Klasse, schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.